Lead UX, the User Experience Leadership Circle, hosted by Dr. Thomas Führinger-Kuhn. Was für Glaubenssätze sind dir vielleicht noch begegnet oder wie gehst du damit um, wenn du merkst, okay, jemand ist vielleicht eher ein bisschen leiser unterwegs, was würdest du dann noch so als Tipp mitgeben?
Man kann einiges lernen und da man das nicht als sich verkaufen sieht, sondern eher die Vision beziehungsweise für die Sache Sachen platziert oder vorantreibt. Dass es nicht um sich selber verkaufen geht, aber dass es einfach um Ziele geht, beziehungsweise um eine Sache auf Sachebene.
Dieser Podcast wird gesponsert von Horizons 2026, The User Experience Leadership Intensive. Inspire, Lead, Innovate. Bei Horizons widmen wir uns der Entwicklung von Führungskräften aus dem Bereich User Experience Design durch transformative Retreats und Coaching-Programme. Unser Ziel ist es, dir praxisnahe Werkzeuge an die Hand zu geben, um in deiner Rolle zu wachsen und einen positiven Einfluss auf dein Team, dein Unternehmen und deinen beruflichen Erfolg auszuüben. Mit Horizons bieten wir dir eine einzigartige Möglichkeit zur Reflexion, die in deinem beruflichen Alltag selten ist. Dieses intensive Peer-Learning-Format wurde explizit entwickelt, um deinen Bedarf an Austausch und Vernetzung auf Augenhöhe mit Menschen in vergleichbaren Positionen und Rollen zu erfüllen. Du bist neugierig geworden? Informiere dich auf www.horizons.community über unsere Module und schaue nach passenden Terminen und Locations. Die Plätze sind bewusst begrenzt, um eine vertrauliche Atmosphäre und ein Safe Space für den offenen und praxisnahen Austausch mit anderen Führungskräften zu ermöglichen. Also, buche dein Ticket noch heute. Und jetzt geht es direkt weiter mit unserem heutigen Thema.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lead UX, eurem Kompass durch die sich ständig ändernde Welt des UX Leadership und der UX Maturity in Unternehmen. Mein heutiger Gast ist Oliver Heigl. Oliver ist selbstständiger Designer mit 11 Jahren UX-Erfahrung und lebt in München. Oliver, freut mich sehr, dass du heute bei mir im Podcast zu Gast bist.
Ja, freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Bin sehr gespannt. Und weißt du, das ein oder andere interessante, spannende dabei. Und bin sehr gespannt.
Ja, das glaube ich ganz sicher. Wir wollen nämlich heute über ein Thema sprechen, das für viele relevant ist, auch wenn sie selber vielleicht gar nicht so sich zu dieser Gruppe von Menschen zählen, über die wir sprechen wollen, nämlich über leise reflektierte Menschen oder auch introvertierte Menschen und gerade auch UX-Leader und darüber, wie halt Menschen, die eher introvertiert sind, in komplexen Organisationen auch sehr wirksam werden können. Und da hast du ein paar tolle Tipps für uns mitgebracht. Und die Folge ist natürlich, wie gesagt, auch für nicht introvertierte Zuhörerinnen und Zuhörer sehr interessant. Zum einen, um die Kollegen vielleicht besser zu verstehen, aber die Methoden sind auch generell für im Prinzip alle Zuhörenden gut anwendbar. Aber zunächst mal, wenn wir jetzt von Introversion sprechen, wie definierst du das eigentlich oder was ist das für dich im Wesentlichen?
Genau, also ich bin kein großer Fan von Definitionen oder Definitionen auswendig lernen, habe ich in der Vergangenheit gerne oder machen müssen, aber grundsätzlich eher so nach innen gekehrt sein und Energie aus Ruhe und Zeit für sich selbst gewinnen. Das heißt, auf der anderen Seite dann soziale Interaktionen in großen Gruppen entziehen dann oftmals mehr Energie. Zuerst mal der allgemeine Gedanke zur Introversion, vielleicht auch ein bisschen abgrenzt zu Schüchternheit. Schüchternheit ist eher, man kommt oder will nicht so aus sich raus, weil man sich nicht traut. Introversion ist dann eher in Richtung, man kann, wenn man will, muss aber nicht von sich aus, weil es dann eben kräfteraubend ist oder sein kann, sondern mit sich selber dann in Ruhe und mit der Zeit die Energie schöpfen. Was dann wiederum bedeutet ist, und vor allem für unsere Arbeit, dass Stakeholder-Management, Meetings, lange Meetings, lange Diskussionen, die sowieso allgemein energieraubend sein können, dann vielleicht nochmal energieraubender sein können, für Introvertierte. Nur so erstmal grob.
Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema, gerade wenn man sich in komplexen und großen Organisationen bewegt, wie man halt trotzdem dann auch seine Themen unterbringt, wenn man jetzt nicht der Lauteste im Raum ist. Da wird mir auch, wie gesagt, ein paar ganz praktische Dinge noch besprechen, die du und den Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben kannst. Wir haben heute auch wieder ein kleines Gewinnspiel am Start. Und zwar verlosen wir ein Cappy, das du auch selber immer trägst sozusagen. You are not your user. Du bist nicht dein Nutzer. Etwas, was sich ja jeder UX-Professional hinter die Ohren schreiben sollte. Und die Stakeholder, mit denen wir oft zu tun haben, erst recht. Warum ist die Botschaft für dich so zentral wichtig?
Genau, also zum einen auf der Cap, damit ich selber nicht immer wieder erwähnen muss, sondern es immer so in den Meetings mitschwingt. Und die Botschaft hat mich jetzt schon sehr lange geprägt, weil viele Diskussionen aus der eigenen Perspektive verschieben wird, aus dem eigenen Wissensstand, vielleicht wie man auch selber gerade lebt, und der Kontext vom Nutzer, auch die Bedürfnisse vom Nutzer teilweise komplett davon abweichen, also dass die in einer anderen Welt leben. Und das soll dann immer so ein Erinnerer, Reminder sein für sich selber, aber auch für andere dann.
Ja, das mit der Cappy ist eigentlich total gut, ja. Wenn man die dann in Meetings aufhat, weiß direkt jeder Bescheid, okay, darum geht's eigentlich im Wesentlichen. Deswegen, wie gesagt, verlosen wir auch eine Cap und teilnehmen kannst du, indem du den LinkedIn-Post, den wir zu dieser Folge bringen werden, likest und auch beschreibst, welche Methode von denen, die wir später beschreiben werden, du gerne mal ausprobieren würdest und in welchem Kontext, und unter allen, die unseren LinkedIn-Post kommentieren, verlosen wir dann ein Cappy. Und viel Erfolg beim Teilnehmen, sage ich an der Stelle schon mal. Okay, dann genau, kommen wir ein bisschen zu dir persönlich. Ich frage am Anfang immer ganz gerne meine Gäste, wofür stehst du morgens auf? Also wofür stehst du morgens auf, wenn du an Product Design oder Discovery für Consumer-Produkte denkst?
Mhm. Genau, also für mich, wohin ich arbeite, ist, ich hatte auch in der Vergangenheit so mitbekommen habe, dass einfach sehr viele sinnlose und teilweise auch schädliche Produkte, digitale Produkte erstellt werden, designt werden, die halt dann auch so Mechaniken anwenden, Nutzer länger zu halten, um Nutzer mehr zu verkaufen. Und sowas will ich halt nicht mehr machen, mache ich zum Glück auch länger nicht mehr, sondern eher in die andere Richtung, Produkte zu gestalten, die für ein besseres Leben sorgen. Das heißt, gesünderes, aktiveres, bewussteres Leben, also Sport, Ernährung, Nachhaltigkeit, Wissen, und da kann man halt sehr viel machen, sehr viele gute Mechaniken anwenden, Grundlagenarbeit machen oder eben auch tief eintauchen, Research machen, Design, und genau das treibt mich dann an, das Beste für den Nutzer dann herauszuholen.
Mhm. Ja, das ist definitiv eine gute Motivation, finde ich, die also ja auch immer mehr zum Tragen kommt. Also ich bin ja auch ein Fan von Jared Spool zum Beispiel, der ja auch im Prinzip immer sagt, so, wenn wir einen guten Job machen, wie können wir dann das Leben unserer Nutzer verbessern? So, das ist so der Kerngedanke, ja. Wie ist es denn so gewesen bei dir? Ich finde auch immer interessant zu hören, wie Leute jetzt in den UX-Bereich reinkommen, als du nach dem Studium dann festgestellt hast, wie die Realität wirklich aussieht. Wie war das so damals für dich? Also ich unterhalte mich auch so mit Mentees, die teilweise auch noch relativ am Anfang sind. Und da merkt man dann auch eine gewisse Ernüchterung so hier und da bei dem einen oder der anderen. Und ich kann mich da auch noch gut dran erinnern. Wie war das denn bei dir so nach dem Studium?
Genau, also ich habe ursprünglich Mediendesign studiert und immer mehr in den digitalen Bereich, Mobile Experience. Und wie es im Studium so ist, sehr viel Designen, und am Schluss kommt auch recht viel Research dazu, was super spannend war. Da dachte ich endlich, okay, so macht man nutzerzentrierte Produkte. Und dann kommt man halt raus in die Realität und eher kaum Research, bisschen Design oder einigermaßen viel Design, aber vor allem viele Reden, abstimmen, Feedback einholen und andere Leute überzeugen, was erstmal doch stark anders war, als ich es mir vorgestellt habe, mit gutes Design machen und dann auch noch mit viel drüber reden und überzeugen. Genau, das war erstmal anders. Genau.
Ja, also genau, man merkt dann auch, dass man halt so sehr viel mehr mit seiner eigenen Persönlichkeit eigentlich auch überzeugen muss, um seine Themen zu platzieren. Und das ist letzten Endes, also wir kommen nachher auf das Thema Stakeholder Management auf jeden Fall auch noch zu sprechen. Aber es geht da schon in die Richtung, dass im Prinzip mit den Menschen, die dann im Unternehmen unterwegs sind, gut zusammenarbeiten muss, um halt meine Themen zu platzieren. So, und das ist dann gerade jetzt für Introvertierte vielleicht nochmal eine größere Herausforderung. Gab es auch Dinge, die sich positiv überrascht haben in den ersten Jahren oder überhaupt überrascht in den ersten Jahren im Job?
Genau, das ist jetzt auch schon länger her, aber überrascht oder für mich eine super Motivation war damals zu sehen, wenn einfach etwas live gegangen ist. Wenn ich mir vorstelle, hier im Studium macht man sowas im stillen Kämmerlein und eben nur in der Theorie spielt man sowas durch und dann, wenn eben was live umgesetzt wird, das ist erstmal sehr cool und dann auch teilweise überraschend, was dann dabei rauskommt. Und genau, was für mich persönlich dann sehr spannend war und auch ein bisschen überraschend, ist, also auf dieser Metaebene, auf dieser Leute, Menschen mitholen, Geschichtebene, dass Leute auch mir gerne zuhören wollten und von mir lernen und meine Meinung haben wollten, obwohl ich eigentlich erst frisch aus dem Studium gekommen bin und die selber halt auch recht viele erfahrene Leute hatten. Da war dann eben auch nicht dieses, was ich früher kannte, dieses typische, okay, sag doch auch mal was in die Richtung, weil ich dann doch zurückhaltender bin, sondern eher im Sinne von, hier, die Leute interessieren sich für das, was du zu sagen hast und du sagst immer sehr spannende Sachen, da kannst du gerne noch mehr machen, da dann immer zum Glück sehr viele Förderer, also zu Beginn und die mich immer dabei unterstützt haben und darauf hingewiesen haben und mich teilweise auch in ja, Diskussionen dann so reingeholt haben. Genau, das hat super geholfen und genau, die Überraschung, wie gesagt, war dann vor allem, dass ich als Junior, als Anfänger da doch sehr viel Gehör gefunden habe dann.
Es spricht aber auf jeden Fall für eine sehr gute Unternehmenskultur in dem Unternehmen oder in der, ja, in der Umgebung, in der du damals unterwegs warst. Man hat es ja dann oft im Prinzip halt auch anders, dass irgendwie starke Persönlichkeiten gerade im Designbereich halt irgendwie dann auch die Richtung vorgeben und dann wird's halt so gemacht, wie irgendwie der Designchef sagt und so weiter. Das ist ja dann wirklich gut. Wenn halt gerade von Leuten, die neu ins Unternehmen gekommen sind, dann auch Meinungen abgefragt werden. Und klar, hatte mit Sicherheit auch damit zu tun, dass du gute Sachen erzählt hast. Ist auf jeden Fall ja sehr positives Ergebnis oder ein sehr positiver Einstieg. Und ja, gerade auch was Mentoren angeht, das finde ich auch immer sehr wichtig im Berufseinstieg, wenn man jetzt im Unternehmen vielleicht keinen Mentor findet, aber auch dann kann man sich auch externe Mentoren holen. Das hilft auf jeden Fall sehr für so ein Außenbild, finde ich immer. Und da merkt man, bei anderen gibt es vielleicht ähnliche Probleme und dergleichen.
Ja, definitiv. Genau. Ja. Wie du auch gesagt hast, also ich hatte, glaube ich, das Glück mit vielen sehr guten Unternehmensumgebungen. Also man kann es auch mit anderen Leuten zu tun haben oder mit anderen Unternehmen, wo das eben deutlich schwieriger ist oder vielleicht auch gar nicht möglich ist, das ist dann nochmal was ganz was anderes und war auch diese Einschätzung zu bekommen, glaube ich, ist recht gut, wenn man sich da mit Leuten austauscht, ob solche Situationen normal sind, beziehungsweise unternehmenskulturbedingt sind oder ob man daran selber arbeiten kann und das ist, ob das normal ist.
Genau. Ja, ich glaube, also man kann auf jeden Fall selber was daran arbeiten, aber wenn man jetzt wirklich Unternehmenskultur verändern will, braucht man definitiv sehr langen Atem. Ich sage nicht, dass es unmöglich ist, aber auf jeden Fall wahrscheinlich nicht so einfach. Aber ja, man kann definitiv, finde ich, selber auch was dazu tun, dass wir halt als UX-Professionals dann auch unseren Platz am Tisch bekommen, indem wir halt also dazu beitragen, dass halt das die Produkte, an denen das Unternehmen arbeitet, da letzten Endes erfolgreich sind. Darum geht's ja am Ende des Tages. Und genau, wenn wir jetzt mal mehr so Richtung Arbeitsalltag gucken, wie viel Prozent so von deinem Alltag sind heute jetzt wirklich Design, wie viel ist Research und wie viel ist so Austausch mit Stakeholdern? Mhm.
Genau, also ich glaube, es ist stark abhängig vom Kunden und dann eben auch Phase der Produkte. Aber grundsätzlich gesagt, was, glaube ich, immer mehr Gewichtung bekommt, bei mir ist Probleme zu verstehen. Das heißt, sehr viel mit Leuten reden, beziehungsweise auch direkt mit Nutzern, also im Testing da mit denen reden, um einfach das Problem zu verstehen und die Lösungen zu erarbeiten selber. Ist auch je nach Kunde unterschiedlich. Teilweise geht es dann deutlich schneller, wenn man das Problem begriffen hat und dann schnell noch eine Lösung weitergeben an die Entwicklung, geht teilweise schnell. Ich sage immer so, früher dachte ich, Hauptarbeit ist Design und Testing, und mittlerweile ist es eigentlich so ein dreigeteilt: Design und Testen und Reden mit Leuten. Vielleicht ist sogar das Reden mittlerweile deutlich mehr als Design und Testen, also Testen im Sinne von Research, aber so eine grobe Einteilung gut geschätzt.
Mhm. Ich glaube auch, also schnelle Lösungen oder iterativ irgendwelche Prototypen zu erstellen, geht auch immer einfacher mit KI-Tools und so. Mhm. Und deswegen, also wie siehst du das, was ist jetzt wichtiger? Also du hast es im Prinzip schon ein bisschen angedeutet, also die Lösungen zu erarbeiten oder halt überhaupt Entscheidungen zu ermöglichen. Das sieht man ja auch in vielen Unternehmen, dass halt Entscheidungen wirklich ewig hinausgezögert werden oder niemand die wirklich treffen will und so weiter. Wie ist es so in deinem Alltag? Wo siehst du mehr so den Schwerpunkt? Mhm.
Genau, also auch natürlich stark Kunden- und Produktphase abhängig, aber grundsätzlich, was gleich immer wichtiger wird, sind die guten Entscheidungen, richtige Entscheidungen zu ermöglichen, weil wie du auch erwähnt hast, mit KI geht es liefern mittlerweile deutlich schneller, wird auch in Zukunft noch schneller gehen, besser gehen. Und die Entscheidungen, ich glaube mittlerweile, weil die Umsetzung nicht mehr dieses riesige Bottleneck ist, wie es vielleicht früher noch war, geht es vielmehr darum, okay, was ist das Problem, warum wollen wir es lösen, warum ist es vielleicht auch ein Problem für den Nutzer, fürs Business. Wenn einfach solche klaren Dinge dann abgesteckt sind, dann kann man auch teilweise relativ schnell, einfach, pragmatisch eine Lösung entwickeln. Und dann geht es auch recht gut. Und genau wie du ja auch schon zu Beginn erwähnt hast, ist immer die Sache mit weg von der eigenen Perspektive eigentlich. Also nicht nur, was man selber denkt, was für Nutzer sinnvoll wäre, oder ich fände das in unserer App gut, wenn wir noch das und das hätten, dass man davon einfach wegkommt, sondern wirklich eine gute Entscheidungsgrundlage bietet mit Nutzerfeedback, natürlich qualitative Daten und quantitative Daten, weil dieses weg von eigener Perspektive oder deiner eigenen Perspektive, von dem Ego, Gedanken von seiner eigenen Welt, weg zur User-Perspektive und dann auch Klarheit, warum uns das im Unternehmen weiterbringen würde, warum das Produkt weiterbringen würde. Und dann, glaube ich, ist schon mal sehr viel erreicht. Und die Umsetzung dann kann teilweise relativ schnell gehen. Teilweise ist es auch eine komplexere Geschichte, aber ich glaube, das ist erstmal grundsätzlich, was aktuell noch spannender ist als zuvor vor KI.
Mhm. Genau, wir können ja mal ganz kurz vielleicht bei dem KI-Thema bleiben, weil das ja wirklich also sehr viele beschäftigt in unserer Branche. Ich finde nämlich halt genau da besteht auch jetzt die Chance oder die Herausforderung oder auch die Möglichkeiten für UX-Professionals, dass man halt genau dieses Warum sich genauer anschaut, weil das Was, das geht halt jetzt viel einfacher, aber halt dadurch kann man halt auch viel schneller noch unnützere Produkte bauen, und die Frage nach dem Warum wird deshalb sehr wichtig, und die können wir vielleicht noch ganz kurz darüber sprechen, auch ob die sich durch KI auch beantworten lässt oder nicht. Ich glaube nicht so wirklich. Und aus meiner Sicht besteht da halt die Chance, jetzt auch unsere Branche oder unsere Profession ein bisschen anders auszurichten und mehr dahin zu arbeiten, warum man eben Sachen entwickelt. Oder welche Herausforderungen siehst du noch so in deiner Arbeit durch KI?
Ja, genau. Also unabhängig davon, mit dem ganzen, auf dem aktuellen Stand bleiben, mit den ganzen KI-Tools und nicht schon wieder was Neues verpassen und auf was Neues aufspringen, was eine gute Lösung ist, bietet. Diese ganze FOMO-Geschichte ist erstmal anstrengend, aber wenn man sich da nicht verrückt machen lässt, dann kommt man damit, glaube ich, schon gut klar. Und was ich, worüber ich halt sehr happy bin, ist, dass Design Delivery nicht mehr das Bottleneck ist und auch allgemein die Umsetzung. Das heißt, dass Design deutlich mehr in Richtung Strategie noch geht und gehen kann und UX eigentlich auch wieder zurück auf das, was es ausmacht, dieses übergreifende Optimieren des Produkts, der Experience und nicht nur in klein pixelperfekte Screens zu basteln, das handwerklich umzusetzen. Das finde ich erstmal eine recht positive Entwicklung und für mich halt auch, habe zwar auch teilweise gerne UI-Designs erstellt, pixelperfekt, so gut es ging, aber das war dann eher so, weil damals haben wir das so machen müssen, aber das sehe ich schon als große Chance, Möglichkeit und dann eben auch nicht mehr die Challenge mit, okay, wie bekomme ich jetzt diese Design-Umsetzung noch unter, die ich dann wieder diskutieren muss, sondern es geht deutlich einfacher und man fragt sich eher so auf Metaebene strategisch, in welche Richtung es gehen sollte, was man lösen will und kann sich auf viele andere Sachen fokussieren, im besten Falle mit User testen, ausprobieren, schneller lernen und nicht die Zeit aufwenden für die eigentliche Design-Umsetzung.
Mhm. Da besteht ja auch dann aber trotzdem auch noch so eine Gefahr, dass irgendwie Stakeholder sagen, ja, okay, ich meine, User Research können wir jetzt auch mit KI machen. Siehst du da auch ein Problem, dass man vielleicht auch dann eine Abkürzung nimmt, die einem nicht weiterhilft und die Nutzerperspektive ein Stück weit verliert?
Ja, also ich glaube, zwei Sachen. Zum einen, es gibt ja, kommt immer mehr auf dieses synthetische Nutzer als Thema, was erstmal grundsätzlich recht spannend klingt, aber auch wieder nur neue Hypothesen, neue Gedanken irgendwie reinbringt. Das ist auch nicht wirklich validiert dann, was die synthetischen Nutzer rausgeben, sondern ist auch generiert und keine realen Nutzer. Von daher ist das immer die Gefahr, wenn man sowas dann überinterpretiert. Und zum anderen, genau, also KI bekräftigt halt sehr gerne die eigenen Gedanken. Lobt die eigenen Gedanken. Das ist eine sehr gute Frage. Das ist ja eine super Idee. Ich würde das noch um das ergänzen. Also die KI ist ja auch so programmiert, dass sie positiv bekräftigt, grundsätzlich. Das heißt, dann Leute, die eine Idee haben und dann da eigentlich schon mal positiver bekräftigt werden, eine Idee, sind dann nochmal ein bisschen schwerer wieder zurückzuholen. Und habe jetzt auch öfter erlebt in der Vergangenheit, dass eben Stakeholder, die früher, glaube ich, eher angewiesen wären auf Fachwissen von einem UX-Professional beziehungsweise auch einem Designer in der Umsetzung, die halt dann sagen, hier, ich habe Google Gemini gefragt, das und das sollte man eigentlich auch noch umsetzen oder so und so sollte man es noch lösen, das und das soll man noch anpassen. Das heißt, man muss daran wieder gegenargumentieren teilweise. Aber natürlich, wie bei vielen Sachen, hat es auch sehr gute positive Effekte, dass nicht alles nur über einen selber laufen muss und auch andere Stakeholder enabled werden, mitzudenken. Und solange es in die richtige Richtung geht, wenn die Stakeholder auch versuchen, in Richtung Nutzer zu denken, ist erstmal eine, glaube ich, gute grundsätzliche Entwicklung. Sofern die das nicht irgendwie andersweitig ausnutzen dann.
Ich glaube halt genau aus dem Grund wird UX-Expertise auch immer wichtiger, weil man muss halt erstmal herausfinden, erzählt die KI jetzt da Blödsinn oder nicht. Und dafür brauche ich halt Hintergrundwissen. Und genau, das macht eigentlich unseren Job noch viel relevanter, finde ich. Er verändert sich auf jeden Fall, aber wird halt zunehmend wichtiger, weil genau, irgendjemand muss am Ende des Tages entscheiden, hat die KI ein sinnvolles Ergebnis geliefert, was auch wirklich ein echtes Nutzerproblem löst, oder ist es nur genau die Bekräftigung von halt der Meinung desjenigen, der da das Tool, welches auch immer benutzt hat. Ja, absolut. Okay, wir können jetzt ja mal ein bisschen einen Shift machen. Und zwar finde ich auch ganz interessant, mal zu gucken, du hast ja Erfahrung in ganz verschiedenen Organisationen. Also ich selber bin ja in der Autoindustrie unterwegs und war immer in großen Organisationen. Aber du hast ja im Prinzip in Agenturen gearbeitet, in Konzernen, dann wieder Freelancing gemacht. Auch in KMUs und Startups warst du unterwegs. Und hattest eine Agentur mit eigenen Angestellten, bist jetzt wieder Solo-Freelancer und so weiter. Also hast du schon sehr viele verschiedene Umgebungen durchlaufen. Das finde ich auf jeden Fall total spannend. Und da kannst du ja bestimmt auch aus den einzelnen Phasen viele Learnings berichten, die auch genau für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessant sind. Genau. Mhm.
Ja, genau. Also für mich war das immer sehr spannend, Abwechslung zu haben und verschiedene Einblicke zu bekommen. Bei mir war es dann meistens so, wenn ich an den Punkt gekommen bin, wo ich das Gefühl hatte, die Lernkurve ist zwar noch da, aber nicht mehr so steil wie zwischendurch oder zu Beginn, dass ich dann gerne was Neues ausprobieren will. Deshalb bin ich da auch gut rumgekommen, wie du schon erwähnt hast. Und alles super spannende Einblicke und würde das vielleicht auch rückblickend eigentlich genauso machen. Weil die Stationen, glaube ich, kamen auch zum richtigen Zeitpunkt und haben mich auch ja, sehr gut vorangebracht in vielerlei Hinsicht. Also angefangen von einer Agentur, Großagentur, wo ich halt sehr viel Design-Handwerk gelernt habe. Das heißt, mit super vielen anderen Design- und UX-Fachleuten ja auch viel Sparring bekommen, viel Feedback bekommen, auch selber gelernt, wie man Feedback gibt. Also sehr viel Fachwissen geballt und das hat mir halt sehr gut getan zu Beginn, vor allem dieses Handwerk zu lernen im Design und auch dieses Netzwerk natürlich aufzubauen, was so oder so sehr gut ist, nicht nur als Freelancer, sondern auch allgemein als Festangestellter, um so ein bisschen Einblicke und über den Tellerrand auch schauen zu können, was außerhalb passiert und auch was dann die nächste Schritte sein könnte, wie man weitergehen könnte. Also Agentur war super spannend zu Beginn. Würde ich auch jedem Junior empfehlen, eine Agentur zu starten, weil einfach super viel geballtes Wissen da ist und man viel lernen kann. Genau, und dann ging es bei mir weiter mit Konzern, also erstmal festangestellt und dann Freelancing in einer ähnlichen Konstellation, wo ich, würde ich sagen, gut aufbauen konnte auf Design-Handwerk, aber dann vor allem sehr viel gelernt habe bezüglich Abstimmungen und Überzeugungsarbeit leisten. Das war vorher zwar auch schon immer Teil davon, aber vor allem im Konzern war das nochmal mehr, weil dort ist dann, glaube ich, schon oftmals recht politisch und Leute versuchen, ihre eigene Position, ihren Standpunkt zu verteidigen. Eben eigeninteressiert teilweise, nicht so sehr aufs große ganze Zielbild gerichtet, sondern eher aus Eigeninteresse und Eigenschutz auch. Und ja genau, Konzerne so oder so natürlich auch deutlich komplexer mit Abstimmungen, mit Freigaben. Aber das macht das Ganze natürlich auch noch ein bisschen anstrengender und zäher, aber als super Erfahrung natürlich so das mitzunehmen, mitzulernen. Und genau, Freelancing und Eigenagentur, das heißt, ich habe angefangen, bin dann weitergegangen als Solo-Freelancer, habe dann aber auch später noch eigene Leute angestellt und im Freelancing selber, ja, was ich da vor allem gelernt habe, jetzt auch über längere Zeit, also ich bin jetzt seit gut 6 Jahren Freelancer und das ist einfach dieses Freelancing, was vielleicht in anderen Designbereichen, also Mediendesign oder ähnliches ist, mit, man bekommt Infos, man gestaltet ein Design und schickt es dann wieder zurück, dass das mit Produktarbeit nicht wirklich funktioniert. Das heißt, dass da einfach kein reines Zuliefern ist, sondern integriert sein und vor allem da eigentlich auch wieder viel Austausch und immer nah dran sein, was da super spannend einfach ist und man natürlich auch dann die eigenverantwortlicher ist. Und so Startups, Scale-Ups haben natürlich auch nochmal so ihre Feinheiten dann, wenn man die als Kunden hat, wo bei Startups würde ich sagen, sehr viel dran hängt, Wissen aufzubauen und sich gut auszutauschen bezüglich vorhandenem Wissen. Bei Scale-Ups, da ist ja immer diese Schwelle an noch nicht genug Systeme, noch nicht genug Abläufe, beziehungsweise eigentlich schon zu viele Abläufe, was das Ganze dann wieder ein bisschen schwieriger macht und mit sich kreativ austoben, voranbringen. Genau, aber da habe ich halt auch sehr viel nochmal weitergelernt bezüglich, was ist eigentlich wichtig in der Arbeit, also pragmatisches Arbeiten, teilweise das Beste, teilweise eben auch besser nicht pragmatisch sofort was weitergeben, sondern nochmal im großen System gedacht, mit mehr Abstimmungsrunden. Genau, das ist war super spannend und ist immer noch sehr spannend, also bin ich auch noch in dem Teil. Hatte wie gesagt auch zwischendurch noch eigene Angestellte, wo ich dann sehr viel gelernt habe in Leute führen, weiterbilden und auch eben führen im Sinne von fachlich, UX-technisch Feedback zu geben, um gute Resultate zu erzielen, aber natürlich die auch so persönlich zu führen und ja, zu beschäftigen. Und das ist dann, glaube ich, auch nochmal ein bisschen so eine andere Ebene, so ein anderes Verhältnis dann, als wenn ich in einem Unternehmen angestellt wäre und da meine Leute unter mir hätte, weil ich war da verantwortlich, musste die auch bezahlen, natürlich. Und da ist dann auch so ein anderer Blick einfach auf Mitarbeiter drauf. Hat super viel Spaß gemacht, war auch super Atmosphäre. Ich glaube, ich habe da grundsätzlich ein bisschen zu früh skaliert mit Agentur. Das bin ich auch wieder zurück als Solo-Freelancer. Und was da natürlich auch einhergeht mit der eigenen Agentur, mit eigenen Angestellten, ist, es müssen teilweise Entscheidungen getroffen werden, die halt auch super unangenehm sind. Also musste Leuten kündigen, was, glaube ich, als Agenturinhaber oder Unternehmer, die erste Kündigung ist am schwierigsten noch, weil teilweise könnte das natürlich auch leicht sein, wenn die Leute nicht gut sind oder wenn einfach was nicht passt, aber das ist dann, also die waren halt fachlich super plus menschlich auch super, war eigentlich alles gut, aber ging halt dann aus Geschäftssicht dann nicht anders, leider. Deshalb war das super unangenehm, anstrengend, aber muss dann auch soweit sein und da ist dann auch nochmal ein bisschen anderes Umgehen mit Mitarbeitern, also um allgemein zurückzukommen, mit wie führe ich Leute und wie plane ich die ein, wie mache ich das möglich, dass die die beste Arbeit machen, ohne dass ich dazu sehr ins Micromanagement reinkomme, was ich auch nicht selten gemacht habe, als es für mich dann noch neu war, das Thema. Aber genau, von da habe ich das sehr viel bis jetzt in verschiedene Richtungen so kennengelernt, Einblicke bekommen und würde es eigentlich genauso nochmal machen, weil es halt für mich super spannend ist. Ich weiß nicht genau, ob das so ein Thema ist unter Kreativen, also ob das weniger was mit Introvertierten zu tun hat wahrscheinlich, aber so zumindest unter Kreativen mit vielen verschiedenen Einblicken und Abwechslungen.
Ja, klingt auf jeden Fall sehr abwechslungsreich und ich finde auch, also was du gesagt hast, gerade wenn man jetzt ein eigenes Team hat, das kann auch im Konzern zutreffen, gibt's halt wirklich immer auch die Herausforderung, dass man Feedback geben muss, unangenehme Entscheidungen treffen muss, das kann ja auch im Konzern passieren, dass du dann Leute aus deinem Team wieder ja abgeben musst, aus welchen Gründen auch immer. Das ist auch ein wichtiger Punkt, wo man, glaube ich, sehr viel auch von anderen lernen kann, mit denen man sich austauscht. Um genau halt auch solche unangenehmen Gespräche führen zu können. Oder manchmal gibt es ja auch schwierigere Mitarbeiter, die vielleicht fachlich gut sind, aber dann irgendwie auf, was weiß ich, einer persönlichen Ebene ein bisschen herausfordernd sind. Das sind dann Themen, die wir dann auch, wo wir uns gut mit anderen austauschen können und auch von den Best Practices dann von anderen gut profitieren finde ich immer einen wichtigen Punkt. Aber wenn du jetzt so, also du hast im Prinzip so wirklich eine sehr große Bandbreite an Tätigkeiten da und Organisationen schon erlebt. Was passiert dann zu dir, was passt zu dir am besten? Gerade jetzt auch nochmal vor dem Hintergrund der Persönlichkeitseigenschaft als eher so ein bisschen zurückhaltender Mensch. Also das ist ja quasi heute unser übergeordnetes Thema. Mhm. Genau. Wie ordnest du das für dich ein? Was passt da als Umfeld für dich am besten?
Mhm. Genau, also grundsätzlich kann ich natürlich immer nur aus meiner Perspektive sprechen, nicht allgemein für alle Introvertierten. Von daher glaube ich, ist es sehr stark nochmal persönlichkeitsabhängig oder auch von der Umgebung. Je nach Arbeitgeber kann es natürlich auch komplett unterschiedlich sein. Also was für mich noch das Angenehmste und Spannendste ist Freelancing, wo ich eben auch gerade bin, vielleicht auch deshalb. Hat sich dann am Ende so herauskristallisiert, weil da viel pragmatischer Support angefragt wird und möglich ist und viel Politisches entgehe dadurch auch. Das heißt, die ganzen internen Kämpfe bezüglich allem um politischen Themen herum, sich selber behaupten, seine eigene Position zu bekräftigen, sich auch immer wieder verteidigen zu müssen, um die eigene Rolle zu rechtfertigen. Dem entgehe ich nicht komplett, aber dennoch kann ich mich da gut raushalten, weil es doch immer um fachliche Themen geht, die ich zwar umsetze, aber auch eben mit Leuten abstimme, aber alles, was so unternehmensintern passiert, dann nicht mehr. Und genau, teilweise auch gut, ich muss nicht mehr auf Team-Events mitschauen. Also kommt ja auf Team-Events immer drauf an. Aber ich persönlich brauche sowas dann zum Beispiel nicht. Diese Nacharbeit, noch im Büro rumsitzen, Bier trinken oder während der Arbeitszeit Kicker spielen oder ähnliches, das brauche ich persönlich dann eben nicht. Da genau, kann ich mich als Freelancer immer offiziell auch gut rausziehen. Also Unternehmen selber festangestellt, muss man immer begründen. Als Freelancer bin ich da gleich gar nicht eingeladen.
Ja, gutes Thema. Hängt wirklich sehr stark von so den eigenen Präferenzen, wie du schon gesagt hast. Aber ich wollte mal auf ein Thema hinaus. Also ich meine, als Freelancer musst du ja auch irgendwie gucken, dass du Aufträge bekommst. Das heißt, also da musst du ja irgendwie ein Stück weit auch nach draußen gehen und dich verkaufen oder deine Serviceleistungen an den Mann oder an die Frau bringen. Also das ist ja dann auch eine Herausforderung, die beim Freelancing vielleicht viel höher ist, als wenn du jetzt angestellt im Unternehmen bist. Ja, genau. Muss man sich nicht so stark um die Akquise kümmern, wenn überhaupt. Aber genau, das ist ja vielleicht auch, wenn man eher introvertiert ist, ein bisschen schwieriger. Oder sehe ich das falsch? Oder wie löst du das für dich?
Ja, ne, definitiv. Also genau, guter Punkt. Also das ist erstmal eine ganz eigene Welt, dann nochmal nicht nur Produktfokus zu haben, sondern auch sich selbst irgendwie zu vermarkten und Kundenaufträge zu bekommen. Musste viel lernen diesbezüglich, aber seit einiger Zeit auch meinen Weg gefunden, wie man da als Introvertierter damit umgeht, mit Vermarktung und Verkaufen. Das ist dann eher so ein Service anbieten und die Leute sind dann auch sehr happy. Das wäre eher weniger sich selbst oder einen Service zu verkaufen, sondern vielmehr Hilfe anzubieten. Und da fühle ich mich auch deutlich wohler, grundsätzlich mit so einem Gedanken, als eben dieses sich selber verkaufen müssen und Leuten auch vielleicht was aufschwätzen müssen, was sie vielleicht gar nicht bräuchten. Das ist dann dementsprechend nicht mehr der Fall. Und genau, ist, glaube ich, erstmal anstrengender, kann anstrengender sein und braucht vielleicht seine Zeit, um zu seinem eigenen Weg dann zu finden, wie man damit umgeht. Und genau, diese ganze Netzwerken, Themen und sich verkaufen.
Ja, hast du da so ein paar konkretere Tipps noch, ohne jetzt irgendwie deine Geheimnisse zu verraten oder was du Leuten mitgeben kannst, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind?
Genau, also diesbezüglich, ich pitche sehr wenig. Das heißt, ich bin mit vielen Leuten einfach so im Austausch auf fachlicher Ebene beziehungsweise zwischenmenschlicher Ebene und bin mit vielen schon seit längerer Zeit im Austausch und ohne die zu stark zu pushen in hier, wir müssten jetzt lass uns sprechen, ich habe was für dich, hier, ich biete dir das und das und komme damit deutlich besser klar und das ist dann eher so ein zwischenmenschliches Ding, wo ich dann teilweise zu stark zurückhaltend bin und eben gar nicht nachfrage, wie es läuft und ob die nicht Bedarf haben. Teilweise habe ich vor allem zu Beginn gemacht, viel zu viel gepitcht und zu stark forciert und das ist so ein Mittelding, würde ich sagen, und dass das halt super angenehm ist, ist zum Beispiel LinkedIn, mit Leuten einfach schreiben und denen auch Hilfe anzubieten. Das heißt, im einfachen Umfang mit Feedback, mit kurzer Einschätzung oder mit einer Ressource, ist relativ gut, einfach schnell gemacht, hilft denen weiter und dann ist man auch erstmal gut platziert bei denen und genau, also ich fühle mich da digital auch deutlich, oder ich fühle mich digital deutlich wohler, dann in Ruhe etwas ausformulieren zu können, Personen zu schreiben und dann wieder ein bisschen abzuwarten mit, wie antworte ich der Person am besten. Das ist zumindest, was deutlich angenehmer ist, als jetzt irgendwie live jemanden zu treffen und dort dann vielleicht auch ein bisschen überfordert zu sein dann in einer kurzen Zeit. Genau.
Mhm. Ich denke gerade so, das könnte ja vielleicht auch eine Strategie sein für Leute, die jetzt aus dem Studium kommen, weil die Diskussion gibt es ja in letzter Zeit auch immer mehr, dass Junioren keine Jobs mehr finden. Aber das kann ich ja im Prinzip als Berufseinsteiger eigentlich auch machen. Das heißt also Beziehungsaufbau, Netzwerkaufbau und genau durch kleine Tipps und Hilfestellungen zeigen, was ich kann. Und dann wird sich was daraus ergeben oder auch nicht, aber also die Strategie, wie gesagt, kann ich mir gut vorstellen, dass sie auch für Leute, die halt einen Berufseinstieg suchen, auch ganz hilfreich sein kann.
Mhm. Ja, ne, definitiv. So oder so auch für Festangestellte, weil vielleicht ist irgendwann mal der Zeitpunkt, da doch dann weiterschauen will zum anderen Arbeitgeber und Netzwerken ist da so oder so gut und sich so auszutauschen ist dann auch, glaube ich, einfacher denn je.
Ja, es ist sowieso auch eine gute Strategie, wenn man irgendwie als UX-Leader in einem großen Unternehmen sich platzieren will oder auch sein Team, weil letzten Endes, das hatte ich jetzt auch in der vorherigen Folge oder auch schon in anderen Folgen mit verschiedenen Leuten halt immer wieder auch so herausgearbeitet, wenn ich zeigen kann, wie ich als UX-Professional das Problem meiner Stakeholder lösen kann, dann werden die natürlich viel eher bereit sein, mich mit ins Boot zu holen, als wenn ich denen die ganze Zeit erzähle, was sie eigentlich falsch machen oder anders machen müssten. Genau, das ist grundsätzlich, glaube ich, eine sehr gute Herangehensweise, einfach zu zeigen, okay, hier und da kann ich dir helfen, deine eigenen Ziele zu erreichen. Grundsätzlich.
Genau.
Glaube ich, eine sehr gute. Ja.
Auch in gewisser Weise die andere Perspektive von, was wir vorher erzählt haben mit You are not your user. Nicht nur aus der Nutzerperspektive immer als UX-Person zu sprechen, sondern auch die Perspektive mal einzunehmen von einem Stakeholder, der vielleicht zahlengetrieben ist, der irgendwelche Zahlen erreichen muss. Man auch das halt als Argumentationsbasis verwendet und nicht immer nur, weil man jetzt UX-Person ist, immer aus der User-Perspektive was erzählen muss. Genau, habe auch ein bisschen gebraucht, um das dann besser zu verinnerlichen. Aber genau, das ist halt auch super personenabhängig. Dann eine Person mit guten Argumenten, die halt Argumente für die Person sind, mitzunehmen.
Dieser Podcast wird gesponsert von Horizons 2026, The User Experience Leadership Intensive. Inspire, Lead, Innovate. Informiere dich auf www.horizons.community über unsere Module und schaue noch heute nach passenden Terminen und Locations. Das war der erste Teil des Interviews mit Oliver Heigl. In Teil 2, der in 14 Tagen erscheint, unterhalten sich Oliver und Thomas über praxisrelevante Methoden, mit denen introvertierte UX-Professionals wirksam werden können, ohne sich selbst zu verbiegen. Also höre auch dann wieder rein bei LeadJuX, The User Experience Leadership Circle, und lasse uns gerne dein Feedback wissen.